Radio Osttirol Sonntagscocktail.
Ja, meine Damen und Herren, es ist wieder kurz nach 12, heute am 1. Februar. Darf ich Sie wieder begrüßen zu unserem Radio Osttirol Sonntagscocktail. Heute mit meinem Gast, mit Ramona Blank, eine Weltenbummlerin mit Osttiroler Wurzeln, habe ich sie bezeichnet. Liebe Ramona, herzlich willkommen in meiner Sendung. Grüß dich, freue mich, dass du da bist.
Danke, Robert, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
Ja, fein. Ich habe, meine Damen und Herren, die Ramona in meine Sendung eingeladen, weil ich einen Tipp bekommen habe von einem lieben Kollegen. Und der hat mir gesagt, die Ramona ist eine sehr interessante Persönlichkeit, die etwas macht, was wenige von uns tun, nämlich Bergsteigen in den höchsten Bergen der Welt und das vorwiegend in Nepal. Die Ramona und ich kannten uns bis heute nicht, aber ich freue mich immer, wenn ich gebürtige Osttiroler und Osttirolerinnen bei mir begrüßen darf, die dann hier in meiner Sendung über ihr Leben erzählen. Und so wird es auch heute sein. Ich denke, es wird eine interessante Stunde, jetzt bis 13 Uhr. Ramona Blank und ich, Robert Wieser, wir freuen uns, wenn auch Sie mit dabei sind.
Ramona, I hear the mission bells above. Ramona, they're ringing out a song of love. I press for you, caress you, and bless the day you told me again to always remember the rambling rose you wear in your hair. Ramona, when day is done, you hear me call. The waterfall. Her dress, the dawn. When I awake to find you gone, Ramona, I need you my home.
Ramona, du bist aufgewachsen im Bereich Iselsberg in Stronach, glaube ich. Erzähl uns ein bisschen aus deiner Vergangenheit des noch jungen Lebens.
Ich bin aufgewachsen in Stronach bei meiner Mama, bei den Großeltern und im Hof von meinem Onkel. Und das war sehr interessant, einfach auf einem Bergbauernhof aufzuwachsen, als kleines Kind immer draußen zu sein, wenn es irgendwie geht. Das war super.
Ja, das denke ich mal. Dein Papa, den kennt man auch, das ist der Herbert Oberhauser, glaube ich, gell?
Ja, sehr bekannt in Osttirol.
Ja, er war ja auch schon mein Gast in dieser Sendung hier und damals als Bezirksfeuerwehrkommandant. Und da gibt es eine nette Geschichte jetzt dazu. Ich habe ihn vor einigen Wochen im Bistro getroffen. Wir treffen uns immer wieder einmal dort. Und dann hat er zu mir gesagt, jetzt kommt ja die Ramona dann zu dir in die Sendung. Dann habe ich gesagt, ja, kennst du die? Und er hat gesagt, ja, das ist meine Tochter. Dann habe ich gesagt, schau, so klein ist die Welt. Gell? Wirklich wunderschön, ja. Ja, das Aufwachsen in Iselsberg, im Stronach oben, das muss auch wirklich schön gewesen sein. Damals war ja als Kind in Osttirol, ist so wie heute, immer wieder toll, nicht?
Ja, wir sind mit dem Schlitten in die Volksschule gefahren, mit meinen Cousins und Cousinen. In der Früh haben wir schon Wettrennen gemacht auf der Straße. Und dann haben wir die Schlitten auf die Seite gestellt und zum Mittag nach der Schule wieder mitgenommen.
Ja, und auf der Halm oben bist du auch gewesen, glaube ich, gell? Im Sommer so.
Meine Großeltern waren immer von Mai bis Oktober dann auf der Alm und da war ich ganz viel als Kind. Also.
Aber dann hat sich dein Leben ein bisschen verändert, nachdem du, glaube ich, nach Spital gezogen bist. Wie alt warst du denn da?
Da war ich so Mitte Volksschule mit 8 Jahren, ist meine Mama nachher nach Spital gezogen. Ja, und dann habe ich die weitere Kindheit im Spital verbracht.
Was hast du denn dann für Schulen noch gemacht, außer der Volksschule?
Dann bin ich in die Hauptschule gegangen und mit 15 habe ich dann eine Bürokauflehre angefangen.
Okay, und das übst du heute noch aus?
Und also das übe ich heute noch aus, mit voller Freude sitze ich gern, zumindest unter der Woche im Büro.
Ja, deinen Gatten hast du ja auch mitgebracht, den dürfen wir recht herzlich begrüßen. Wie lange seid ihr schon verheiratet?
Wir sind verheiratet seit bald 9 Jahren. Ja.
Ja, ist eh schon ein bisschen eine lange Zeit, gell? Und jetzt seid ihr da in Osttirol zum Skifahren, glaube ich, gell?
Ja, wir haben jetzt eine Woche da Urlaub gemacht und genießen die Osttiroler Bergwelt.
Na wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und dann reden wir mal wieder ein bisschen, wie das damals war als Kind in der Heimat.
Die heiße Zeit hier und die, die was auf sie halten, die hab ich nie verstanden, was sie machen und was sie wollten. Und ich schicke mich gefragt, aufblosenden Lippen, die kann ich nimmer sehen, na, das werd ich nie verstehen. Im Morgen Specknädelsuppen und kann 10 Nummer schlucken. Ich trink gern ein halbes Bier, ein Champagner brauch ich nie. Probes Leben gern mal Dirndl, teure Kleider brauch ich nicht. Ich bin's Madl aus den Bergen und sing Hollerleitelier. Hey yo, hey yo, schmierten Männer, ja, die Matches dieser Welt, wenn sich uns nur präsentieren, doch bin nicht und sie gucken, dies mag mich nicht interessieren, ja, ich hab da mein super hört, als so ein kernigen Wurm, der sie für mich nicht versteht. Im Morgen Specknädel suchen und kann 10 Nummer schlucken, ich trink gern ein halbes Bier, ein Champagner brauch ich nie, probes Leben gern mal Dirndl, teure Kleider brauch ich nicht. Ins Madl aus den Bergen und sing Hollerleitelier. Hey yo, hey yo, ins Madl aus den Bergen. Hey yo, hey yo, hey die Bergblume schön, drum sing ich Hollerleitelier. Im Morgen spickt Mädel suppen und kann 10 Nummer schlucken. Ich trink gern ein häufiger, ein Champagner brauch ich hier. Rock ins Leben gern mal die Andel. Kleider brauch ich nicht. Ich bin's Madl aus den Bergen und sing Hollerleitelier. Ich bin's Madl aus den Bergen und sing Hollerleitelier.
Ramona, du hast mal gesagt, die zieht es immer wieder zurück in die Heimat, so wie diese Woche, wo ihr da beim Skifahren wart. Du bist schon mit 4 Jahren, glaube ich, schon am Ederplan gewesen, oder?
Mit 4 Jahren bin ich auf den Ederplan gegangen. Das ist natürlich von Stronach aus unser Hausberg gewesen. Und ja, auf das bin ich stolz, dass ich da mit 4 Jahren schon oben war.
Wahnsinn, ja. Und das zieht ja auch heute immer wieder zurück nach Osttirol, aber das hat auch ein bisschen mit deinem Garten, glaube ich, zu tun, weil der hat natürlich Osttirol, glaube ich, auch schon gekannt, bevor ihr euch kennengelernt habt, oder?
Ja, mein Gatte ist eben ein Steirer und der war schon immer viel in Osttirol unterwegs, weil er ein passionierter Bergsteiger ist und immer schon Urlaub gemacht hat mit seiner Familie da und auch mit seinen Freunden und Bergsteigen war.
Okay. Ja, und dann wird es wahrscheinlich ganz Osttirol alle Berge kennen, nehme ich mal an, die höchsten zumindest, oder?
Ja, der Venediger fällt noch, aber ja, schon waren wir schon viel unterwegs. Okay.
Und sonst in Österreich, hast du mir gesagt, seid ihr auch ein bisschen unterwegs im Dachsteingebirge und sonst in den Hohen Tauern und in der Hochschwabgruppe und so weiter, oder?
Da waren wir überall schon mit den Skitourenski und eben im Sommer auch als Bergtour.
Ja, was würdest du sagen, wo ist es denn am schönsten? Außer in Osttirol oder überhaupt in Osttirol, oder wie?
Ja, ich hätte es dann schon gesagt, also in Osttirol ist es einfach schön.
Ja, ja. Es ist auch, was mir oft auffällt, dass so, wenn man so bei Servus TV zum Beispiel den Wetterbericht schaut, dann sind sie auch viel unterwegs, die machen ja schöne Bilder aus den ganzen österreichischen Bergen. Und da sieht man halt oft einmal auch Berge, zum Beispiel wie neulich der Hochschwab, der ist 2200 Meter. Da sind unsere Berge schon alle viel höher, nicht? Das muss man sagen.
Da sind die Berge viel höher, aber es ist der Hochschwab trotzdem nicht zum Unterschätzen, weil er vom Wetter her gar nicht so ungefährlich ist, auf den Hochschwab zu gehen. Also da sind auch schon viele Leute gestorben und ins Wetter gekommen und haben das übersehen.
Ja, ja.
Obwohl er gar nicht so hoch ist.
Ja, das ist überall. Also aufpassen muss man überall. Die Julischen Alpen und die Karawanken gehören auch zu den Gebirgen, wo ihr schon wart. Gell? Ist auch schön. Slowenien.
Ja, ist super. Liegt natürlich am Weg auch nach Osttirol von Graz weg. Und schauen wir dann auch immer wieder, dass wir dann einen Abstecher in die Julischen Alpen machen oder in die Karawanken.
Fein. Gut, jetzt haben wir schon viel gehört aus Österreich und so weiter. Jetzt reden wir dann in Kürze über eure erste Expedition 2019 ins Himalaya-Gebirge.
Ja, super.
Bin ich fern von zu Haus und das Heimweh erwacht, wird von Tag zu Tag lauter, hält mich wach in der Nacht. Dann denk ich an daheim, mach die Augen kurz zu, hör die Lieder der Heimat und mein Herz findet Ruh. Melodien der Heimat, die niemals vergehen, denn sie bleiben auf ewig im Herzen bestehen. Melodien der Heimat sind dann tief in mir, dass ich auch in der Fremde den Mut nicht verliere. Leise flüstert der Wind, singt ein Lied von daheim. Er erzählt von den Gipfeln, stehen dort im Sonnenschein. So vertraut ist der Klang dieser Traumsymphonie. Melodien der Heimat, ich vergesse sie nie. Melodien der Heimat, die niemals vergehen, denn sie bleiben auf ewig im Herzen bestehen. Melodien der Heimat sind dann tief in mir, dass ich auch in der Fremde den Mut nicht verliere. Melodien der Heimat sind dann tief in mir, dass ich auch in der Fremde den Mut nicht verliere. Dass ich auch in der Fremde den Mut nicht verliere.
Ramona, die erste Expedition 2019 ins Himalaya-Gebirge, über die reden wir jetzt ein bisschen. Wie plant man denn so eine Reise? Kannst du uns das sagen, uns Laien, so wie mir, wie plant man sowas? Das gehört ja einiges dazu, nicht?
Ja, also mein Mann hat immer die Bücher gelesen von Nepal und von den Bergsteigern und wie die das erste Mal aufgegangen sind und hat gesagt, irgendwann einmal in seinem Leben will er nach Nepal. Und dann haben wir angefangen, das zu planen. Was gar nicht so einfach ist, weil man muss ja immer auch schauen, was für Ausrüstung braucht man, was muss man mitnehmen. Wir haben dann ein Reisebüro gefunden, das so Individualreisen organisiert und da haben wir das dann eben unseren Plan gesagt und wollten das dann eben auch machen und die haben uns das dann geplant. Die arbeiten dann in Nepal mit einer Agentur zusammen und dadurch haben wir dann außer eben die Ausrüstung, den Flug, nicht viel machen müssen und wir sind dann drüben von der Agentur, von die drübigen Nepalesen abgeholt worden am Flughafen in Kathmandu.
Okay, das heißt, man fliegt von Wien nach Kathmandu und dann geht es mit einem anderen Flieger weiter nach Lhuka, oder wie verstehe ich das?
Ja, genau. Dann kommt man in Kathmandu an, da bleibt man einmal ein, zwei Nächte und dann fängt eben die Expedition an, da packt man dann sein ganzes Zeug in einen Expeditionspack um und dann fährt man zum Flughafen, zu den kleinen Flieger, der was dann nach Lhukla fliegt.
Mhm. Und dieser Flughafen, Lhukla hast du gesagt, oder?
Lhukla.
Lhukla. Den kennt man ja im Fernsehen, sieht man den, glaube ich, sehr oft. Da geht die Landebahn oder die Startbahn ein bisschen aufwärts alles, gell? Und da ist relativ kurz.
Ja, also man landet dann auf einer ganz einer kurzen Startbahn und eben aufwärts und hinten ist dann schon der Berg.
Mhm. Interessant, ja. Wie lange dauert es dann, bis man, wenn man jetzt in Wien startet und dann in Lhukla ankommt?
Das dauert ungefähr, ja, man muss schon rechnen, einmal so einen Tag.
Ach so.
Ja.
Ja.
Das ist, es ist dann immer zum Zwischenlanden, entweder in Doha oder in Dubai und dann fliegt man weiter. Mhm. Und das sind immer so 6 Stunden Flug.
Ja.
Zweimal.
Und nach der Landung dann in Lhukla, wie geht es dann weiter? Was ist dann passiert? Gab es da dann ein Hotel oder irgendeine Unterkunft in dem Ort?
In Lhukla ist dann schon geplant gewesen, dass wir eben vom Bergführer und von unserem Träger abgeholt werden, weil unsere Expedition, wir haben das so geplant, dass nur wir zwei sein. Wir haben unseren eigenen Bergführer gehabt und unseren eigenen Träger, sind von denen dann abgeholt worden, haben wir mal was zum Essen gekriegt. Und sie haben dann gesagt, so, wir starten dann und dann sind wir gleich mal losmarschiert.
Mhm.
Einmal die ersten paar Stunden sind wir dann schon losgegangen.
Geht es da gleich steil bergauf oder geht man da flach in eine Talleine? Wie muss man sich das vorstellen?
Also Lhukla liegt auf 2980 Meter und da startet man dann los und es geht immer auf und oben. Also immer steil bergauf, steil bergab. Es gibt keine Straße, es gibt nur Steige und Wege.
Mhm. Wir werden ja dann in der Sendung heute noch einiges hören, wie die Leute dort leben und wie die Wege und die ganzen Straßen das ausschauen. Du hast mal gesagt, wenn man dann oben steht, auf 5000 Meter, ist das ganz was einzigartig Spannendes, wenn man dann nur 3000 Meter höher schaut und dann den Mount Everest sieht oder so, ne?
Ja. Wenn man ihn sieht, wenn das Wetter gut ist und man erhascht einen Blick auf den Everest, ist das ein unbeschreibliches Gefühl. Wenn man auf einem 5000er steht, was eh schon anstrengend ist, überhaupt aufzukommen und dann schaut man gegenüber auf dem Everest und schaut eben nochmal 3000 Meter weiter auf und oben im Spitzel denkt man sich, also das ist unerreichbar und wirklich ein Wahnsinn, ja.
Ja, und dann war diese Expedition vorbei und ihr seid dann wieder heimgekommen und dann hast du mir gesagt, hast du dir die Gedanken gemacht, wo der nächste Urlaub hingehen sollte und da ist dir nichts anderes eingefallen als wie wieder Nepal, weil es einfach so klasse war, nicht?
Ja, gedanklich bin ich alles durchgegangen. Wir waren auf den Malediven und ich war schon in Florida und in Neuseeland und eben in Nepal, wie wir dann zurückgekommen sind, am liebsten habe ich mir gedacht, das nächste, ja, wieder nach Lhukla und wieder losgehen. Ja, genau.
Machen wir eine kurze Pause und dann reden wir über die zweite Expedition, wo dann Corona eine große Rolle gespielt hat.
Ja.
Fast wie erwachen aus einem viel zu langen Traum.
lässt Herz und Seele glücklich lachen. Und du liegst endlich wieder in meinen Arm. Viel zu lang hab ich euch schon nimmer gesehen. Viel zu lang waren unsere Lieder unterwegs. Ich brauch meine Heimat, meine Berge. Hier leben die Menschen, die ich mag. Und ich danke dem Herrgott, dass ich hier geboren bin. Jeden Morgen, jeden Tag. Schöne fremde Länder und unvergessliche Tourneen. Das ist halt ein Teil von unserem Leben und es wird uns immer wieder sehr viel geben. Aber nichts von all dem können wir das ersetzen. Wenn ich heimkomm, meine Liebsten wiedersehen. Ich brauch meine Heimat, meine Berge. Hier leben die Menschen, die ich mag. Und ich danke dem Herrgott, dass ich hier geboren bin. Jeden Morgen, jeden Tag.
Ja, Ramona, 2022 war der Plan wieder, nach Nepal zu fliegen. Und da war dann die Corona-Zeit. Die hat euch ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, glaube ich. Gell?
Ja, wir haben alles geplant. Wir haben wieder eine Expedition geplant, wo wir eben einen 6000er besteigen wollten in Nepal. Und bis dahin eigentlich, bis Herbst 2022, sind wir gut davongekommen in der Corona-Zeit. Wir haben immer gearbeitet, aber wir haben Corona nie gehabt. Und 3 Wochen vor dem Abflug sind wir dann, mein Mann und ich, beide gelegen mit Fieber, Gelenkschmerzen. Keine Chance, dass man sich irgendwie auf Nepal vorbereitet.
Ja, ja. Ja, was geht einem dann durch den Kopf? Absagen oder durchkämpfen?
Als erstes haben wir uns einmal durch Corona gekämpft und dann haben wir überlegt, ob wir es absagen. Und wir haben dann probiert, das zu stornieren, aber es war einfach 10 Tage vorher viel zu kurzfristig und es war nicht mehr möglich, das zu stornieren.
Möglich gewesen wäre es wohl wahrscheinlich, aber dann hat man das ganze Geld auch weg. Nicht?
Ja genau, dann ist alles weg.
Ich schätze mal, ganz billig wird das hier nicht sein. Kann man immer über einen Preis reden? Was kostet denn sowas irgendwie? Ich meine, das hängt jetzt sicher ab, ob man wie viel man Sherpa braucht und wie viel man Bergführer braucht. Das wird alles wahrscheinlich preislich einen Unterschied machen. Aber kann man irgendeine Pauschalsumme sagen, was man da rechnen muss pro Person?
Ja, so eine Expedition, so 2 bis 3 Wochen kostet für 2 Personen zwischen 12.000 und 15.000 Euro. Mhm.
Ja gut, das ist jetzt, klingt ja mal sehr viel, aber man ist ja doch lang unterwegs und wenn ich halt 3 Wochen in die Karibik fliege, dann kostet es auch nicht nichts, nicht?
Ja genau, das stimmt.
Ja, ja. Und dann haben die Ärzte grünes Licht gegeben und ihr durftet jetzt doch wieder rüber, nicht, hast du mir gesagt. Und dann seid ihr am 1.11.2022 auf dem Merabik standen, das ist ein Berg mit 6.476 Meter, habe ich nachgeschaut im Internet.
Ja, genau.
Das ist ja schon sehr hoch, ne?
Das ist sehr hoch und Das ist wirklich sehr schwierig, aufzukommen. allein von der Kondition her oder von der Höhe auf alle Fälle.
Mhm. Wie lang geht man da dann? So, kannst du das uns ein bisschen beschreiben, so der ganze Weg? Ist das sehr schwierig oder wie weit geht man pro Tag und wie oft muss man da übernachten, bis man den Gipfel erreicht?
Also auf dem Merabik sind wir mal von Lukla weg 14 Tage bis 15 Tage bis ins Basislager gegangen.
Aha, okay.
Dann geht man einmal einen Tag aufs Hochlager. Aha. Und am Hochlager dann startet man um Mitternacht oder um eins in der Früh und dann geht man stundenlang, bis die Sonne aufgeht, im Finstern auf Richtung Gipfel und ist dann in den frühen Morgenstunden am Gipfel, ja, wenn alles gut geht.
Ja, Wahnsinn, ja. Das heißt, man muss natürlich körperlich schon auch gut beieinander sein, sonst geht das nie. Ein ganz normaler, der was nichts mit Sport zu tun hat, kann das wahrscheinlich nie machen, nicht?
Man muss schon eine Kondition haben, eine Grundkondition soll man schon haben, mhm, und man muss auch die Höhe gut vertragen. Das hat aber oft mit der Kondition gar nicht so viel zu tun.
Ach so, ja, ja. Okay, machen wir wieder eine kurze Pause und dann reden wir mal über die Menschen in Nepal.
Ja.
Senkt sich die Nacht auf die Berge, senkt sich der Abend ins Tal. Kommen wir alle zusammen, treffen wir uns noch einmal. Keiner der Freunde soll fehlen, keinem geschehe ein Leid. Sitzen wir in froher Runde, danken dem Herrn für die Zeit. Abendstunde in den Bergen, alles kommt und geht vorbei. Gute Hirte bei den Herden, sei uns gut, das Herz ist treu. Senkt sich die Nacht auf die Berge, senkt sich der Abend ins Tal. Kommen wir alle zusammen, treffen wir uns noch einmal. Leuchten am Himmel die Sterne, sind sich die Herzen so nah. Glocken sie klingen von Ferne, aber die Heimat ist da. Abendstunde in den Bergen, alles kommt und geht vorbei. Gute Hirte bei den Herden, sei uns gut, das Herz ist treu.
Ramona Blanke ist heute mein Gast. Meine Damen und Herren, wir haben schon so viel jetzt gehört aus ihrem jungen Leben in Osttirol und über ihre Expeditionen mit ihrem Gatten zusammen in Nepal. Jetzt reden wir mal über die Menschen in Nepal. Da gibt es ja, sage ich mal, nicht viel Häuser mit elektrischem Strom und so weiter und so fort und mit Straßen dorthin. Und das sind ja Dörfer, die sind weit verstreut irgendwo im Gebirge drin, vielfach jetzt von wenn wir von Nepal sprechen, nicht?
Ja, irgendwo im Gebirge drinnen, oft nur zu Fuß erreichbar und Strom ist wirklich sehr selten verfügbar.
Mhm, mhm. Wenn man so Bilder sieht von den Leuten, die da die Last tragen und die Tiere, die haben ja oft einmal wahnsinnig viel am Rücken, was die da so tragen, das geht ja bis zu 80, 90 Kilo, nehmen wir mal an. Also das muss man sich schon einmal vorstellen, das ist schon ein Leben, wie es bei uns Gott sei Dank nicht mehr ist. Ne?
Ich brauche immer ein paar Tage, bis ich mich an den Anblick gewöhne, wo wirklich die Träger halt so viel tragen und alles über die Stirn mit einem Bandel, wie so ein Stirnbandel haben die das, und tragen das alles am Rücken. Und da tragen sie die Dosen für die Touristen auf diese Basislager. Und ja, nur damit die Touristen oben können, eine Cola oder ein Bier oder irgendein Fanta trinken.
Wahnsinn, ja. Wenn man den Leuten in die Augen schaut, so wenn man Videos sieht oder Fotos, dann habe ich doch das Gefühl, die Leute sind doch glücklich, weil die lachen immer, gell?
Glücklich.
Immer ein Lächeln im Gesicht, das fällt direkt auf, gell?
Glücklich, freundlich und immer zufrieden.
Ja, wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, ich war einmal ein kleiner Bub auf der Reichenberger Hütte 3 Sommer lang, die hat mein Vater und die Mama betrieben und da hat der Vater auch so 100 Kilo aufgetragen, jeden Tag von St. Jakob aus. Das ist heute wird alles mit dem Hubschrauber gemacht bei uns da. Aber damals hat der das selber tragen müssen, weil es hat nichts gegeben. Kein Aufzug und kein Hubschrauber, nichts. Ja, teilweise sind es ja 2 Tagesmärsche, bis man zum nächsten Ort ankommt. Oft einmal gehen die Leute ja 70 Kilometer bis zum Basislager, oder?
Ja, es seien zum Beispiel beim Iceland Peak 70 Kilometer ungefähr von Lukla weg. Und wie gesagt, es gibt da keine Straße, es gibt wirklich nur die Steige und die Wege, was eben von den Leuten und von den Lasttieren teilweise ausgetreten sein.
Mhm. Ja, und die Leute machen teilweise die Ziegel für die Häuser selber und das, was die Tiere dann wieder ausscheiden, das wird auch getrocknet für den Winter und wird dann verheizt, weil in der Höhe gibt es ja kein Holz. Ne?
Ja, da gibt es kein Holz. Und wir haben eben beobachten können, dass die Häuser, was gebaut werden aus den Felsen und aus den Steinen, dass die wirklich nur mit der Hand geklopft werden. Also die werden zu so Quader-mäßige Ziegel mit der Hand geklopft. Es gibt da keine Bohrmaschine oder irgendwas oder irgendeinen, wie heißt der, Hammer. Es klopfen die Leute den ganzen Tag die Ziegel, damit sie dann die richtige Größe haben und damit die Häuser bauen können.
Ist ja unglaublich, ja. Ja, das einzige Motorgeräusch dort wird wahrscheinlich ein Hubschrauber hier und da sein, nicht, was man hört.
Die Hubschrauber fliegen schon, die fliegen auch teilweise ein paar Sachen rein und auch höhenkranke Leute, Gott sei Dank, wieder außer nach Lukla ins Krankenhaus, falls denen ganz schlecht geht.
Ach so, ja.
Sieht man immer wieder, ja.
Ja. Ja, und du hast mal gesagt, die Bergführer und die Träger, die ihr in Anspruch genommen habt, die müssen teilweise 3 Tagesmärsche auf sich nehmen, um in Lukla euch zu erreichen und euch abzuholen, oder? Das ist ja eine irrsinnige Strecke dann.
Ja, die wohnen selber in irgendeinem Dorf und 3 Tage müssen sie nur hingehen, um uns abzuholen und sind dann mit uns 2 bis 3 Wochen unterwegs und gehen dann wieder 3 Tage heim. Und sind aber ganz zufrieden, dass sie überhaupt einen Job haben, wo sie auch Geld verdienen können und ein bisschen was kriegen, weil normal seien sie eben in die Dörfer Bauern und schauen nur, dass sie halt für sich selber etwas anbauen können und sie für sich selber die Sachen haben.
Ja, interessant. Gut, machen wir wieder eine kurze Pause und dann reden wir mal über den Beruf Bergführer in Nepal.
Wenn ich auf einem Gipfel stehe, dann höre ich keinen Laut. Nur stilles Land, so weit ich sehe, mit dir bin ich vertraut. Bei dir fühle ich mich ganz daheim, hier hat die Seele Zeit. Hier wird für mich die Heimat sein, in alle Ewigkeit. Stille der Berge, friedliches Land, einsame Gipfel, wo Ruhe ich fand. Stille der Berge, dich hab ich gern, nach dir hab ich Sehnsucht, bin ich dir mal fern. Die Ruhe und das Gipfelglück, sie tun mir einfach gut. Sie sind vom Paradies ein Stück, das schenkt mir neuen Mut. Ihr Licht im Herzen strahlt so weich und macht von innen warm. Das stille Land, es macht mich reich und hält mich sanft im Arm. Stille der Berge, friedliches Land, einsame Gipfel, wo Ruhe ich fand. Stille der Berge, dich hab ich gern, nach dir hab ich Sehnsucht, bin ich dir mal fern. Stille der Berge, friedliches Land, einsame Gipfel, wo Ruhe ich fand. Stille der Berge, dich hab ich gern, nach dir hab ich Sehnsucht, bin ich dir mal fern. Stille der Berge, Jodidi.
Ramona, ihr habt ja Bergführer in Anspruch genommen und die brauchen in Nepal ja gewisse spezielle Schulausbildung, wo die Familie natürlich mitspielen muss, hast du mal gesagt, weil die müssen ja Englisch lernen und das ist in diesen Bergregionen ja nicht möglich und da müssen sie dann nach Kathmandu, glaube ich, gell?
Ja, da wo unser Bergführer, der Niermann, den haben wir eben auf alle drei Expeditionen gehabt, wo der wohnt in dem Dorf, gibt es eben keinen Englischlehrer, der was das unterrichten kann. Das heißt, seine Kinder oder die Kinder drüben lernen nur Nepalesisch.
Aha.
Und haben keine Möglichkeit, Englisch zu lernen und ohne Englisch kann man nicht Bergführer werden. Also da bleibt man dann immer ein Träger. Die Träger kennen fast keiner kann da Englisch. Und als Bergführer ist man schon ein bisschen besser situiert und kann ein bisschen ein Geld verdienen.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Da wird der Familie dann wieder ein bisschen was zurückkommen, nicht? Wenn sie die Ausbildung schaffen und dann das erreichen, was sie erreichen wollten. Nicht? Dann wird es finanziell natürlich viel besser wahrscheinlich.
Mhm.
Aber das muss man sich einmal vorstellen, wenn die ganze Familie muss nach Kathmandu ziehen, das ist ja wahrscheinlich so weit weg, dass man nicht jeden Tag heimkommt oder am Wochenende. Das geht wahrscheinlich gar nicht, oder?
Nein, der Bergführer muss mit seiner Frau und dem Kind in Kathmandu eine teure Wohnung, also da sind ja die Preise sehr hoch in dieser Hauptstadt und die müssen da wirklich eine Unterkunft nehmen und um dem Kind zu ermöglichen, dass das Englisch lernt.
Ja.
Die ganze Familie muss aus dem Dorf dann da hinziehen.
Ja, ja. Na gut, jetzt habt ihr auch eine dritte Expedition 2023 wieder nach Nepal gemacht. Das war eine Drei-Pässe-Tour, glaube ich. Erzähl da ein bisschen drüber.
Ja, die Drei-Pässe-Tour, da sind wir auch wieder in Lukla gestartet. Dann in die andere Richtung sozusagen, wie die zweimal vorher. Und da geht man über drei hohe Pässe, die sind alle über 5000 Meter hoch. Man muss natürlich schon immer aufpassen, dass man sich gut akklimatisiert. Man steigt dann immer am Abend ein bisschen höher auf, in eine höhere Lage und geht dann wieder runter und schläft dann herunten weiter, dass man einfach die Akklimatisation gut schafft, dass man dann auf die höheren Berg aufkommt.
Ja, ja. Ihr habt mir auch ein Video zur Verfügung gestellt im Vorfeld. Ich habe es angeschaut, ist sehr, sehr interessant und wunderschön. Aber was mir aufgefallen ist, ihr wart bisher fast alles nur auf so 6.000ern, glaube ich, gell? Stimmt das?
Ja, es waren 5.000, 6.000er insgesamt, ja.
Wann wird denn dann der Mount Everest einmal dabei sein mit 8.848 Meter oder der K2 oder der Nanga Parbat? Ist das im Plan?
Im Plan ist vielleicht vom K2 das Basislager, aber die anderen Höhen sein. Ich bin froh, dass ich auf 6.500 gekommen bin, da könnte man vielleicht noch ein paar machen. Aber alles, was höher ist, ist mir viel zu gefährlich und eigentlich unerreichbar für mich.
nein, passt eh. Ist ja wohl eine Mordsleistung. Mal über 6.000, da muss man erst einmal machen. Nicht? Das ist keine Frage. Gut, machen wir eine kurze Pause.
Jeder hat seinen Platz auf der Welt. doch so viele zieht es mal hinaus. Wenn der Wind sich manchmal dreht, findet man den Weg nach Haus. Viel zu lang hab ich gesucht, viel zu lang war ich allein. Heute hör ich wieder die alten Lieder von daheim. Die Lieder der Berge trag ich tief in mir. In endlosen Stunden, so weit von hier. Jetzt hör ich sie wieder, sie klingen so nah. Meinem Traum bin ich oft hinterher, meistens habe ich ihn verfehlt. Diese Zeit ist lang vorbei, heut weiß ich, was wirklich zählt. Jeder braucht ein Stück daheim, einen Platz zum Glücklichsein. Denn in den Jahren hab ich erfahren, was wirklich zählt. Die Lieder der Berge trag ich tief in mir. In endlosen Stunden, so weit von hier. Jetzt hör ich sie wieder, sie klingen so nah. Die Lieder der Berge trag ich tief in mir. In endlosen Stunden, so weit von hier. Jetzt hör ich sie wieder, sie klingen so nah. Ihr Lieder der Berge, ich bin wieder da.
Ramona, 2025, letztes Jahr zog es euch wieder in die Ferne, diesmal allerdings in die andere Richtung, nach Bolivien in Südamerika. Wie war es da? Was ist der Unterschied, was das Bergsteigen betrifft, zum Himalaya? Kann man da einen Unterschied erkennen?
Ja, man erkennt den Unterschied. Im Himalaya, wenn man nach Lukla fliegt, ist ein hoher Berg noch ein anderen. Und in Bolivien sind die Berge nicht so nebeneinander. Man muss immer von einem Berg zum anderen noch fahren mit einem Auto. Also man macht viel Strecke mit einem Auto in Bolivien, um von einem Basislager zum anderen zu kommen.
Ja, Bolivien ist ja 13 Mal so groß wie Österreich mit nur 11 Millionen Einwohnern. Sehr dünn besiedelt mit 11 Menschen pro Quadratkilometer. Im Vergleich dazu, in Österreich haben wir 110 Menschen pro Quadratkilometer. Also das ist schon sehr, sehr dünn besiedelt. Dort wird wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, der eine Berg zum anderen, eine Mordstrecke und nichts dazwischen, nicht?
Ja, man fährt oft Stunden mit dem Auto, also 1 bis 2 Stunden, und man sieht außer Gegend nichts. Aber die Gegend ist wunderschön. Mhm. Wir haben dann eine Rundfahrt gemacht nach die Berge, eine ganze Woche lang, und haben uns das Land angeschaut. Und man fährt wirklich in so schöne Gegenden stundenlang mit dem Auto und kann eine schöne
Welt sehen. Ja.
Ja. Ja. Schöne Landschaft, wollte ich sagen.
Sind die Straßen dort asphaltiert oder alles nur Schotter?
Es ist viel asphaltiert, aber es ist auch viel Schotterwege, und man braucht schon einen Jeep, um jetzt die ganzen Strecken zu machen. Zum Beispiel in der Salzwüste fährt man dann mit einem Jeep.
Ja, und die Menschen dort im Vergleich jetzt zu Nepal, die haben es wahrscheinlich ein bisschen besser. Da ist doch ja, alles ein bisschen mehr erschlossen wahrscheinlich, ne?
Es ist ein bisschen besser. Es ist auch viel Elektrizität schon ausgebaut. Also man sieht oft an Strommasten, wo gar keine heißer sein, wo man sich denkt, wo kommt der her und wo geht dahin der Strom? Man weiß gar nicht, warum das da ist, aber es ist viel mehr ausgebaut wie jetzt in Nepal.
Mhm, Jetzt habt ihr, wie vorhin gesagt, einen Videofilm gemacht und den habe ich auch anschauen dürfen. Was macht denn die Zukunft? Was wolltest du machen mit den Videos? Werden da Vorträge gehalten in den Dörfern in der Steiermark oder irgendwo in großen Konzertsälen? Was passiert da?
Der Plan ist schon, dass wir vielleicht einmal einen Vortrag machen, zumindest für die Verwandtschaft und die Freunde, was sehr interessiert sein an den Expeditionen, was wir gemacht haben bis jetzt. Und da schauen wir, dass wir mal was zusammenstellen und dass wir denen das dann vortragen können.
Ja. Und generell die Zukunft, das Jahr ist halt noch sehr jung heuer. Wir haben ja heute erst den 1. Februar. Habt ihr irgendwas geplant, was wir schon wissen dürfen? Oder wollt ihr das lieber geheim halten? Vielleicht ist ganz was Großes wieder dabei.
Dieses Jahr machen wir mal Pause, weil es gar nicht so ohne ist, sich auf so eine Expedition eben auch vorzubereiten. Man ist ja die Wochenenden vorher immer auf Berge unterwegs und schaut, dass man in Österreich auch schon auf zum Beispiel auf den Glockner nochmal aufkommt, um sich gut zu akklimatisieren. Und man schaut, dass man immer im Training ist. Und deswegen machen wir heuer mal einen gemütlichen Urlaub, vielleicht am Meer. Und es kann sein, dass wir dann nächstes Jahr wieder irgendwas planen. Auf alle Fälle fliegen wir sicher wieder mal nach Nepal.
Okay, ich höre schon und ich merke schon, dieses Land lässt dich nicht aus, gell?
Das lässt uns nicht aus, nein.
Okay, dann darf ich mich recht herzlich bedanken. Irgendwie beneide ich euch. Es muss doch was Großartiges sein, die Schönheit unserer Erde live erleben zu dürfen. Das ist ja ganz was Tolles. Ich wünsche dir und deinem Garten alles Gute weiterhin, viele schöne Erlebnisse und vor allem, dass ihr immer wieder gesund nach Hause kommt. Danke, Ramona, dass du heute mein Gast warst. Gute Heimreise nach Graz.
Dankeschön, danke, lieber Robert.
Alles klar, das war unser heutiger Sonntagscocktail. Am kommenden Sonntag gibt es die nächste Sendung. Dann zu Gast ist Johannes Wiemer aus Oberbeischlach. Er ist ein weltweit bekannter Motocross-Freerider, der in den sozialen Medien viele Millionen Follower hat und sein Hobby Motocross-Fahren, welches er schon als kleiner Bub ausübte, zum Beruf gemacht hat. Unzählige Videos von ihm gibt es im Internet zu besichtigen, wo er über die Häuser springt, wo er mit seiner Maschine über Autos, Straßen und so weiter springt und wo er auch spektakuläre Stürze zeigt, die eher nicht zum Nachahmen anregen sollten. Bei mir wird er dann über sein spannendes Leben reden. Er ist für mich wieder mal ein Beispiel, welches zeigt, dass es immer wieder junge Osttiroler und Osttirolerinnen gibt, die den Sprung auch abseits der Heimat in ein spannendes Leben gefunden haben. Mehr darüber dann, wie gesagt, am kommenden Sonntag. Jetzt geht's weiter mit unserer bekannten Country-Sendung mit Kollegen Hans Meyer. Und ab 14 Uhr gibt es dann das Wunschkonzert, welches ich heute wieder für Sie moderieren darf. Sie kennen unsere Hotline 048 52 70 300. Also, in einer Stunde hören wir uns wieder. Bis dahin sagt Robert Wieser, Pfiatenke und Servus.
Deine Augen auf. Du weißt, was ich will, da geht das Herz mir auf. Du flüsterst jeden Tag, manchmal nur leise, wie ich das so mag, auf deine Art und Weise. Handbuch für die Heimat wird jeden Tag neu geschrieben. Ein Handbuch für die Heimat, ja, du wirst dich verlieben. Das Handbuch für die Heimat liegt so schön vor mir. Ein Handbuch für die Heimat mich träumen von dir. nicht sofort. Bist mein allerbestes Stück und mein schönstes Wort. Hab mich schnell an dich gewohnt, in ein paar Stunden oder mehr. Ich wurde belohnt, ihr gebt ihn immer her. Das Handbuch für die Heimat wird jeden Tag neu geschrieben. Für die Heimat, ja, du wirst dich verlieben. Das Handbuch für die Heimat liegt so schön vor mir. Ein Handbuch für die Heimat lässt mich träumen von dir.
Wenn ich dann weit weg bin von dir, Wiesen, Wälder und Berge sehen, schlug ich im Herzen eine Seite von dir auf. Mein Handbuch für die Heimat.
Das Handbuch für die Heimat liegt so schön vor mir. Ein Handbuch für die Heimat lässt mich träumen von dir. Das Handbuch für die Heimat lässt mich träumen von dir.